Willkommen beim The Glow Habit Podcast mit Manuela Soda, der Gründerin von The Female Skincare Company. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, einen Lifestyle zu entwickeln, der ein gesundes und glückliches Leben fördert, um vor allem von innen zu strahlen. Wir führen Interviews mit Experten zu den Themen Eat Healthy, Move Mindfully, Feel Happy and Care Steadily. Wir lassen uns aber auch von tollen Frauen inspirieren, die es geschafft haben, trotz ihres Alltags Routinen zu entwickeln, die sie dabei unterstützen, von innen und außen zu strahlen. Du willst auch endlich dein Leben verändern, um dein natürliches Strahlen wiederzufinden? Oder möchtest du dich einfach nur inspirieren lassen? Dann bleib dran. Let's glow together.
Ja, einmal ganz kurz, liebe Valentina, für die Zuhörer. Genau, du bist ja die Gründerin von Studio De Pasquale. Und als ich tatsächlich überlegt habe, welche Fragen ich mir jetzt für den Podcast stelle, habe ich mir gedacht, du hast ja, soweit ich weiß, im Lockdown gegründet. Hast quasi eine ganz mutige Entscheidung getroffen, die ich mega, mega toll finde. Bist eigentlich aus einer krassen Komfortzone raus, nämlich aus einem Konzernjob, ja. Hast dann entschieden zu sagen, hey, boah, nach mir die Sinnflut, ich möchte jetzt das machen, was mir richtig Spaß macht. Ich ziehe echt immer noch meinen Hut davor, als ich das irgendwie heute Mittag durchgegangen bin. Und ich würde es daher, weil wir ja auch das letzte Mal, wir hatten ja schon Vorgespräche, letztes Mal auch vor allem darüber gesprochen haben, eine krasse Gründergeschichte und ich finde es super mutig. Und deswegen wollte ich das nochmal aufgreifen. Vielleicht, ja, kannst du uns dann so ein bisschen mitnehmen und ein bisschen davon erzählen, was so dann auch so deine Herausforderungen waren und deine Challenges, aber auch ganz viel Chancen und tolle Sachen. Ja. Und daher würde ich dir ganz kurz die Chance geben, dich vielleicht ganz kurz selber vorzustellen und ja, wie es dir in dem Moment ging, als du tatsächlich die Kündigung auf den Tisch gehauen hast.
Dankeschön. Ja, also im Nachhinein betrachtet ist es für mich immer gar nicht so mega krass, wie das vielleicht andere wahrnehmen, weil für mich war das so das einzig Richtige irgendwie. Ja, war von Anfang an einfach mal. Ich bin die Valentina, genau. Ich bin Gründerin von Studio De Pasquale. Und was ist das überhaupt? Also ja. Ich bin Floral Designerin und Botanical Set Designerin. Also im Endeffekt mache ich, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, Kunstwerke auf Basis von Blumen. Also alles, was man in Werbeproduktionen, in Filmproduktionen, in Fotoshootings, für Editorials, für Werbekampagnen oder auch für Brand-Events. Also alles ein bisschen eher im B2B-Bereich. Statte ich sozusagen mit einem Kreativkonzept, das auf Blumen, ausschließlich auf Blumen oder Pflanzen basiert, eben aus. Und das nennt sich dann Botanical Set Design. Und das ist eine relativ kleine Nische tatsächlich, aber irgendwie war das für mich total, ja, naheliegend eigentlich, weil ich habe ganz früher, auch schon in meinem Bachelorstudium und so weiter, immer viel vor und hinter der Kamera gearbeitet, habe viele Image-Videos selber produziert, an der Uni damals noch, und habe so ein bisschen einfach dieses ganze Producing live miterlebt und fand das immer super, super cool. Und dadurch, dass ich auch vor der Kamera so ein bisschen war, konnte ich dann auch irgendwann einschätzen, okay, was muss der Fotograf sehen, was will der, was braucht der, wie muss es wirken vor der Kamera, damit es auf dem Bild hinter der Kamera geil aussieht. Und ja, das waren über einige Jahre, habe ich mich da so ein bisschen eingearbeitet und habe auch viele befreundete Fotografen tatsächlich, mit denen ich dann einfach immer mal was gemacht habe und mich ausgetauscht habe. Gleichzeitig kam halt so meine Passion für Blumen, die ich eigentlich seit Kindheitstagen auch ein bisschen durch meine Oma, weil die mich sehr viel in die Natur gezogen hat und mir immer wirklich jeden Grashalm erklärt hat, jeden Baum und wann wächst wo was. Und das hat sich extrem ausgebildet. Und das war für mich dann auch immer so ein bisschen so ein Ruhepol, und wenn ich mich mit Blumen beschäftigt habe, dann ging es mir einfach gut. Dann, wie gesagt, kam dieser Lockdown im März 2000. Wann war das? 20? Es ist schon wieder so entfernt irgendwie alles, dass ich in meinem Konzernjob, in dem ich war, über Umwege bin ich, also was heißt über Umwege? Irgendwie durch einen Zufall. Ich habe meinen Master in Kommunikationsmanagement abgeschlossen im Mai 2019 und habe im Juli 2019 dann den Job im Konzern, in der Automobilindustrie, in der IT für Vertragsmanagement. Also wirklich was komplett Gegenteiliges zu dem, was ich eigentlich studiert habe, was eigentlich mein Wesen ausmacht, so, also starre Strukturen, keine Flexibilität, keine Lockerheit, keine Motivation vor allem auch irgendwie vorhanden. Und dann war ich so, ja, irgendwie, weiß ich, ist nicht so das Feld, in dem ich mich jetzt so wohlfühle. Und eigentlich habe ich Bock auf was ganz anderes, weil ich auch neben meinem Studium, in meinem Masterstudium auch immer viel in der Veranstaltungsszene war und da ich da auch ein sehr großes Netzwerk aufgebaut habe und immer viel so outgoing, super kommunikativ, ständig irgendwelche Ideen im Kopf gehabt und dann aber auch gleich immer alles umsetzen und so. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen lost gefühlt. Naja, egal, dann war das da. Und ich habe gedacht, ja, okay, jetzt ziehst du es halt mal ein Jahr durch. Und dass sich dieses Jahr so lange ziehen kann, das hätte ich einfach nicht gedacht. Ne? Das war so lange und so langwierig und so echt für mich selber hart zu verkraften einfach. Und ich habe mich selber gar nicht wiedererkannt, weil ich total so meine ganze Lebensfreude, meine ganze Power, meine ganze Kreativität und alles ist so eingestampft worden auf einmal. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie, nee, ich muss mal wieder ein bisschen mehr was mit Blumen machen. Und so kam das eigentlich, dass dann der Lockdown kam tatsächlich und ich in Kurzarbeit geschickt wurde. Und dann hatte ich 3 Monate Kurzarbeit und dann habe ich mich super schnell gelangweilt natürlich. Und ich so, ja, nee, geht gar nicht. Ich muss hier irgendwie was machen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Was mache ich, was mir gut tut? Und was mache ich, was vielleicht auch eine Perspektive hat? Weil irgendwie habe ich ein Gefühl gehabt, ich will da nicht mehr bleiben. Also so wirklich zu keinem Preis. Ich will da einfach nicht mehr bleiben. Mir war eigentlich ziemlich alles egal, weil ich gemerkt habe, okay, es ist Lockdown. Ich gehe da nicht mehr jeden Tag hin. Mir geht es auf einmal wieder voll gut. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht der Punkt, an dem ich selber entscheiden muss für mich selber, für mein Wohlbefinden, für meine mentale Stabilität, für meine Gesundheit, für meinen Mut, alles. Ich muss mich davon lösen und was machen, was mich wirklich erfüllt. Und ganz ehrlich, nach einem Jahr sowas schon zu sagen, ist vielleicht auch ein bisschen überstürzt. Aber manchmal ist man dann so tief in so einem, wie soll ich das nennen, ja, Loch irgendwie, dass man sagt, okay, mir reicht es nach einem Jahr schon. Und wieso soll ich das denn mein Leben lang machen? So, ja, und dann habe ich mich tatsächlich einfach ein bisschen an meine Blumen zurückgewandt, auch weil ich eben durch meine Jobs während meines Studiums auch ein Gewerbe schon hatte, konnte ich mir sozusagen den Zugang zum Großmarkt auch verschaffen und habe dann erstmal den ersten Kontakt mit der Ware überhaupt bekommen und wie das da abläuft. Das ist ja eine roughe Welt. Also das ist nicht so, ja, ich gehe mal ein paar Blümchen kaufen, sondern du gehst da morgens um 5 bei Wind und Wetter und manchmal hat es einfach im Winter minus 17 Grad und es ist so stockdunkel und du fährst da einfach, ich habe angefangen mit dem Car2Go, weil ich noch kein Auto hatte, auf diesem Großmarkt und dann ist einfach Krieg. Das ist so krass. Dann komme ich da mit dem kleinen Smart angefahren und dann sind da LKWs, Gabelstapler, alle hupen, alle schreien, dann so riesige Wägen aus Metall und ich mittendrin. Und es war schon sehr einschüchternd am Anfang und ich war echt froh, dass mein Freund an dem Tag da dabei war, weil ich bin dahin und wollte wieder gehen. So, boah, nee, pack ich gar nicht hier. Mir war alles viel zu stressig und kalt und dunkel und früh und es war echt nicht so nice wie in meiner Vorstellung. Aber dann waren wir eben in dieser Markthalle. Ja, ich stand da halt im Blumenmeer. Also unendliche Weiten an Blumen. Jegliche Farbe, der Duft, das war einfach so cool. Aber auch da, rougher Ton, super schnell, alles in den Stress. Alle nehmen so die Blumen auf die Arme, schmeißen die rum als wäre es, was weiß ich. Und dann haben mich natürlich auch ein bisschen die Preise schockiert, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich so teuer sind.
Und ah, okay.
Die einzelnen Blumen, also man kann da immer nur in großen Packungen kaufen, klar ist ja ein Großmarkt. Und dann zahlt man pro Blumenstiel. Das ist auch wie bei einer Auktion. Also jeden Tag werden die Preise von den Blumen unterschiedlich, weil je nachdem, was man bietet bei der Auktion in Holland zum Beispiel, so gestalten sich die Preise. Wusste ich natürlich alles gar nicht. War für mich alles komplettes Neuland. Also er den ersten Samstag da gewesen, habe mir Blumen geholt und habe mich hingesetzt und habe dann nachmittags einfach für mich, für meine WG, für meine Freundinnen so Blumensträuße gemacht und es kam mega gut an und mir tat auch gut. Und dann habe ich das ein bisschen weitergeführt, so ein paar Wochen einfach. Und dann habe ich gemerkt, hey, dein Netzwerk, also dadurch, dass ich eben den Job früher hatte während meines Masterstudiums, habe ich einige Kontakte hier in der Stadt und es hat sich ein bisschen rumgesprochen und dann haben die gesagt, ey, ich will auch mal einen Strauß, mach mir doch auch mal was und so weiter. Ja, und dann hat sich so ein bisschen mein Hobby, das ich eigentlich für mich sozusagen gemacht habe, die Blumensträuße zu arrangieren, ein bisschen ausgeweitet. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt einfach einen Instagram-Kanal und habe dann auch immer viel im Austausch mit Freunden und Freundinnen und so gestanden und habe mich einfach ein bisschen ausgetauscht, okay, was kann ich machen, was ist cool. Dann habe ich mich halt dafür entschieden, auch die Sträuße zu branden mit bestimmten Namen und jeden Strauß sozusagen zu kuratieren, ganz ausgewählt die Blumen zusammenzustellen in limitierte Auflage und den Strauß dann sozusagen einer Persönlichkeit zu widmen, die unser Leben, ob ganz früher oder in der heutigen Zeit, irgendwie geprägt hat auf eine positive Art und Weise. Genau, also das war so ein bisschen so das Branding, das dahinter stand.
Ich frage mich ja immer, und ich glaube, das fragen sich ja viele Menschen, wenn sie an so einem Schritt stehen, dass sie einmal von dieser, ich sag mal, sicheren, in Watte gebauschten Angestelltenwelt ist. Und jetzt ist es ja so, dass man in so einem Konzernleben ja auch gutes Geld verdient, eine gewisse Sicherheit ja auch hat, ja. Mich würde es interessieren, wie lange ging denn der Prozess, dass du gesagt hast, boah, ich muss jetzt raus? Und kannst du dich noch wirklich an den Moment zurückerinnern, wo du sagst, jetzt schreibe ich die Kündigung? Gab es da irgendeinen Auslöser? Du warst nicht so lang da, aber trotzdem glaube ich weiß, also wir wissen ja, wie viele da rein wollen. Ja, und dann kommst du her und sagst, ich will da ums Verrecken wieder raus.
Ja, vielleicht, ich weiß auch nicht. Also ich habe das schon gefühlt eigentlich seit Tag 1, so dass es einfach nicht mein Umfeld war. Aber ich bin mir auch sicher, dass es halt einfach auch so ein bisschen am Themenfeld lag. Ich meine, klar, man lernt sich in alles ein und man arbeitet sich auch in alles ein, aber man kann halt nicht für alles gleichmäßig irgendwie Passion aufbauen. Und für mich war es halt einfach, okay, ich beschäftige mich hier mit Dingen, mit irgendwelchen Softwaren, die auf einen Drucker kommen. What the fuck, nee, das ist mir völlig scheißegal, welche Software auf einen Drucker kommt. Jeder Drucker funktioniert sowieso nicht, also was interessiert mich das so? Und das ist jetzt so ein bisschen überspitzt natürlich dargestellt, aber es waren einfach nicht die Themen, die mich mit Leidenschaft erfüllt haben. Deswegen habe ich von Anfang an gemerkt, oh ja, okay, ich ziehe es durch, aber ich stehe null dahinter, gar nicht, 0,0. Aber trotzdem habe ich natürlich angestrengt und alles gegeben und dann war das, glaube ich, so der zweite Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie, es ist einfach nichts, weil egal wie viel Motivation, egal wie viele Ideen und Neuerungen du bringst, du wirst immer ausgebremst, du wirst immer so ein bisschen zurückgestellt und so, ja, ja, die Neue, was labert die hier eigentlich? Wir machen das seit 20 Jahren so, warum will die jetzt hier was verändern? Und das war, glaube ich, sogar noch schlimmer als eigentlich das Themenfeld, weil man kann alles irgendwann. Aber so dieses ausgebremst werden und dieses nicht so gehört werden, das war für mich extrem traurig irgendwie und auch nicht wertschätzend. Und dann baut sich wahrscheinlich auch relativ schnell auf, so innerlich so wie so ein kleiner Groll, der dann aufgebaut wird und dich traurig macht und halt komplett die Motivation verloren geht. Und dann steppst du da Tag ein, Tag aus hin und denkst dir nur, oh, wann ist endlich 17 Uhr, wann kann ich endlich gehen? Ja, das hat bei mir eigentlich von Anfang an war das so. Und dann, seitdem der Lockdown kam und dieses innere Gefühl einfach gesagt hat, hey, irgendwie fühlt es sich besser an, wenn ich Dinge tue, die mir gut tun und die aus meinem Kopf entspringen, war so ein bisschen eigentlich dann für mich klar, innerhalb der von März, April, Mai, genau bis Ende Mai oder Ende Juni waren wir sogar in Kurzarbeit. In den 4 Monaten war das für mich absolut klar. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich habe jetzt Ideen aufgebaut. Ich habe meinen Namen gefunden. Ich habe meine Website aufgebaut. Ich habe mein Branding gemacht. Ich habe meine Markenstrategie, meine Kerne. Wie will ich sein? Welche Identität will ich haben? Und wie will ich nach außen sein? So, was will ich den Leuten überhaupt vermitteln? Und es war so cool, das alles aufzubauen und auszuarbeiten und sich da wirklich Stunden, Tage lang, Nächte lang sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Und es ist so geil, weil du hast es einfach für dich gemacht. So. Und ich hatte keine 4 Stufen über mir oder noch mehr, es waren ja noch 4 Stufen mehr, die in, was weiß ich, wie vielen Wochen, meistens so ein halbes Jahr, erstmal Ja oder Nein sagen müssen. Ja. Und bis dann die Entscheidung kommt, ist das Produkt eh wieder hinfällig oder die Idee. Und diese Schnelligkeit, diese Geschwindigkeit und diese Motivation, die ich auf einmal wieder gespürt habe, das war für mich auf jeden Fall so der, ja, das letzte i-Tüpfelchen, das ich noch gebraucht habe, um zu sagen, hey, ich glaube, ich will mich selbstständig machen, weil es ist einfach geil, ein Unternehmen zu führen, das du leiten kannst, das du nach vorne bringen kannst, das du einfach wirklich mit Herz und Leidenschaft aufbauen kannst und nicht nur für irgendwen irgendwas in Excel zu schrubben. Ja. Das waren so krasse Kontraste einfach.
Und wenn du das erzählst, du strahlst richtig. Was würdest du den Menschen raten, die tatsächlich total unhappy in ihrem 0815-Job sind und aber irgendwie gar keine Ahnung haben, wie sie da rauskommen, weil sie auch irgendwie noch gar nicht wissen, was sind ihre Stärken und mit was können sie vielleicht rausgehen? Würdest du trotzdem sagen, auf alle Fälle raus und was Eigenes machen oder lieber da bleiben?
Ich würde tatsächlich niemandem sagen, du musst dich selbstständig machen. Im Gegenteil, du musst eher was finden, was so deinen inneren Seelenfrieden und Ausgeglichenheit irgendwie vermittelt. Und wenn es dann halt die Selbstständigkeit ist, cool, dann mach das. Aber ich glaube nicht, dass eine Selbstständigkeit die Lösung aller Probleme ist oder eine Gründung oder ein Unternehmen aufzubauen, weil damit gehen natürlich ganz andere Probleme einher. Ne? Also wie gründet man überhaupt ein Unternehmen? Wie funktioniert der deutsche Staat in dem Sinne? Und wie finanziere ich mein Leben, wenn du halt am Anfang bist so, und jetzt keine Investoren oder kein Kredit oder kein Familiengeld oder so im Hintergrund ist, sondern du einfach 0,0 finanziellen Support von irgendwo hast, sondern einfach nur du alleine mit deinen eigenen Ressourcen was aufbauen willst. Da steckt natürlich ganz andere Sachen dahinter. Also ich glaube nicht, dass, wie gesagt, die Gründung so die Lösung aller Probleme oder allem ist, sondern da muss man schon der Typ dafür sein. Also du musst gerne Tag ein, Tag aus oder Nacht ein, Nacht aus arbeiten wollen und nur dann kannst du sowas auch machen. Also viel Faulenzen geht da halt jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und das muss man auch typmäßig erstmal wissen, ist das was für mich oder nicht? Und ich kann es auch echt nur empfehlen, seine Hobbys, wenn man die hat oder ja, einfach so, oder vielleicht eine neue Sportart anzufangen, einen Pol finden, der einen halt ausgleicht und den man dann vielleicht auch nebenbei erstmal ganz langsam ein bisschen größer aufziehen kann, wenn man das denn will. Ja, aber ich glaube, also so die Zauberformel für, boah, ich bin stuck in meinem Job und irgendwie voll unhappy, gibt es da glaube ich nicht. Ich glaube, da ist jeder Mensch komplett unterschiedlich. Da muss jeder Mensch so ein bisschen in sich reinhorchen, weil ich tatsächlich habe mich dann auch hingesetzt, einfach ein ganzes Wochenende lang und habe mir wirklich auch so Mindmaps geschrieben und was finde ich gut, was kann ich, was mag ich, wo sehe ich mich, wie stelle ich mir meinen Arbeitsalltag vor, mit welchen Menschen will ich arbeiten, wie soll ich mich fühlen, wenn ich arbeite. Also ich habe mich da schon auch hingesetzt und mir so Gedanken über mein Leben gemacht, was will ich denn überhaupt machen und ganz viel recherchiert, ganz viel gelesen natürlich auch und den Beruf Floral Designer gibt es so, wie ich ihn jetzt ausübe, gar nicht so oft. Im Ausland schon eher, also USA, UK und so. Die sind ja Celebrities mittlerweile. Also das ist unfassbar, was da an Floral Designern irgendwie rauskommt. Und die arbeiten dann halt, also nicht alle natürlich, aber schon viele auch mit großen Stars in der Musikszene zum Beispiel zusammen. In Deutschland gibt es das kaum. Da gibt es so 1, 2, 3 Studios, die das vielleicht so ein bisschen machen, aber so wirklich Full Power in dieses Berufsfeld Floral Design habe ich selber mir sozusagen erstmal ausgedacht.
Was ja auch krasse Chancen dann auf dem Markt hat, wenn es sowas selten gibt, ja, ist ja auch klar. Ja. Aber
genau, muss man aber auch erstmal alles erklären. So, was ist das? Was machst du? Und so weiter. Das ist nicht so, dass du einfach sagst, ja, okay, ich stelle einen Müsli-Riegel her. Ja. Sondern ich mache eine Dienstleistung irgendwie und versuche mit Blumen Emotionen in der Werbung zu kreieren. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte.
Ja. Gerade so, ich sag mal, wenn man sich dazu entschließt zu gründen, da kommen ja auch einige Aufgaben mit einher. Und wie du schon gesagt hast, der Typ ist ja auch wirklich nicht jeder. Das Bild habe ich mir auch immer vorgestellt. Wie willst du zukünftig arbeiten? Und wenn man irgendwie selbstständig sein möchte, dann muss einem einfach auch klar sein, man muss in der Lage sein, sich selbst zu organisieren.
Absolut.
Man braucht permanenten Eigenantrieb und vor allem, und das ist das Wichtigste, man muss wissen, warum man das Ganze macht. Und wenn ich mir gerade so das Bild, was du vorher geschildert hast, du bist da im Großmarkt, morgens dunkel und es ist rau und eigentlich denkst du dir, oh Gott, jetzt will ich wieder heim. Welchen krassen Antrieb hast du da gehabt, zu sagen, ich gebe jetzt an der Stelle nicht auf und wahrscheinlich viele andere Hürden, sondern ich glaube da dran.
Das ist echt eine gute Frage und das ist, glaube ich, so die Essenz von allem. Also das unterscheidet auch einen erfolgreichen Gründer oder Gründerin von einem nicht erfolgreichen, dass du nicht aufgibst und dein Kämpfergeist und dein Siegeswillen, sage ich jetzt einfach mal, der Biss, den du hast, weil du deine eigene Vision im Kopf hast und du halt mit 100% dran glaubst. Meine Vision war, ich will die Sets der großen Marken designen und ich will die Werbungen damit machen und ich will auf der Vogue sein, ich will dieses Fotoshooting schalten. Ich will mir ein Kreativkonzept überlegen und nur mit Blumen arbeiten. Und für mich war das im Kopf einfach so eine große Vision. Und es ist das, was mich auch Tag ein, Tag aus irgendwie motiviert, dass ich sage, ich will eines Tages diese große Vision leben. Und ich habe das Gefühl, ich komme da Step by Step auch immer näher ran. Aber für mich war es ganz wichtig, am Anfang das wirklich schwarz auf weiß hinzuschreiben, zu formulieren, was ist meine Vision und wie komme ich dahin? Also auch dieses wirklich klassische Vision-Mission-Ding, was man eigentlich überall immer macht in der Kommunikation, habe ich auch im Studium und so gehabt. Da habe ich früher immer so ein bisschen belächelt.
Habe ich auch.
Weil ich auch einfach im Großkonzern nicht verstanden habe, in meiner Abteilung, was brauchen wir jetzt für Mission und Vision? Und dann habe ich mein eigenes Unternehmen gemacht und dachte mir so, krass, die Vision ist einfach, aber das ist ja meine Vision. So.
Ja.
Wie können das andere, kein anderer kann ja meine Vision so verstehen und leben wie ich selber. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, in einem Konzern oder in einem Unternehmen, was größer ist, diese Vision mit allen Mitarbeitern zu teilen. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich jeden Tag antreibt. So dieser große Wunsch und dieser Fernblick einfach zu sehen, okay, ich mache jetzt jeden Scheiß dieser Welt und wenn ich jeden Tag um 5 auf diesen Großmarkt muss und jeden Tag 12 Stunden in einer eiseskalten Garage ohne Licht, ohne Toilette, ohne nichts stehen muss und Blumensträuße binden muss, damit mich die Leute kennenlernen, damit mich irgendjemand mal ans Set holt, dann mache ich das. Und es ist halt echt wichtig, dass man immer weiß, okay, welche Steps führen mich wohin. Und man muss am Anfang einfach alles machen, egal ob es einem gefällt oder nicht, weil die Vision ist da.
Aber also das, was man so sieht, hey, du bist für krass coole Marken unterwegs. Ich weiß gar nicht, also BMW, ne, war schon dabei, Dr. Hauschka, ich weiß nicht, wer noch, Zeitschrift?
Ja, die El Arabia war auch dabei. Wow. Das ist praktisch, das war ein richtig, richtig cooles Projekt mit nur Mädels am Start eigentlich. Cool. Richtig coole, junge, ambitionierte Frauen, die das, wir haben es einfach in Kooperation sozusagen gemacht. Und dann so Marken wie Lillet, wie Monkey 47 Gin oder die Staatsgalerie jetzt in Stuttgart. Ja. Also das ist schon echt cool. Also ich versuche auch irgendwie immer so ein bisschen künstlerisch zu sein oder irgendwas ein bisschen in Richtung Kunst zu machen, weil ich finde Blumen oder eine Blume ist an sich schon ein Kunstwerk. Deswegen finde ich auch diese Kombination aus Kunst und Design und Blumen einfach so faszinierend. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, dass auch diese Zusammenarbeit mit der Staatsgalerie zustande kam.
Feierst du dann auch, also man sagt ja immer so, das sind immer so Worte, der Weg ist das Ziel und man soll ja auch jeden kleinen Schritt auch wirklich wertschätzen. Ist das noch so oder befindest du dich auch jetzt schon in einem sogenannten Rollercoaster und kannst es irgendwie so die Momente, auf die man ja auch im Stück für Stück hinarbeitet, diese kleinen Schritte, die ja durchaus bei dir schon Wahnsinn sind, aber hast du eine Chance mal zu reflektieren, zu sagen, boah, geil und hey, lass uns mal anstoßen?
Es ist richtig krass, weil, wie du das auch gerade gesagt hast, ich selber merke das gar nicht so, dass man mal einen Erfolg hat oder dass man diesen einen Punkt auf deiner Bucketlist schon erreicht hat und abstreicht. Also ich habe im Januar, als wirklich Downphase für Kreative ist, was ich natürlich noch nicht wusste, weil das habe ich ja noch nie gehabt im Januar, saß ich da und habe dann wirklich für mich selber so einen Strategie-Workshop sozusagen gemacht und habe mir aufgeschrieben, was sind meine Ziele fürs erste Quartal, fürs zweite, fürs dritte oder was ist mein großes Ziel im Jahr 2021 und ich hatte, was weiß ich, viele Ziele in meiner Keynote da stehen. Aber das ist total krass, dass ich einfach nach einem Quartal schon mehr als die Hälfte abticken konnte. Und das war mir gar nicht mal so wirklich bewusst, weil du kommst dahin und machst das Projekt und dann pushst du das Projekt, bis du nicht mehr kannst. Dann ist das Projekt durchgeführt und dann ist schon wieder das nächste da. Also ich bin die ganze Zeit nur am Rotieren und am Machen und am Arbeiten. Und wenn ich gerade keine Beauftragung habe, was jetzt auch während der Lockdown-Zeit eigentlich zu 100% gefühlt ständig war, dann suche ich mir halt eigene Projekte. Dann mache ich irgendwelche Freelance-Projekte oder mache eine Schmuckkollektion mit meiner Freundin, die ein Schmuckstudio hat. Oder ich mache irgendwelche Portfolio-Projekte mit super coolen Fotografen. Also so, dass nie ein Stillstand kommt und halt immer wieder mehr gelernt wird, mehr gezeigt werden kann und so weiter. Also wichtigste ist einfach immer Aufbau von Reichweite und dass sich die Leute kennenlernen. Und da merkt man dann gar nicht so wirklich, was man überhaupt schon alles erreicht und geschafft hat. Und dann ist es eben umso wichtiger, wenn jemand anderes kommt, ob es jetzt Freunde oder Familie sind, die sagen, hey, so krass, was du einfach schon in einem Jahr oder dreiviertel Jahr gemacht und geschafft hast. Und dann sagst du so, ja, stimmt, habe ich noch gar nicht so gesehen. Mega geil so. Ja. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man seine eigenen Erfolgserlebnisse auch wirklich mal feiert und anerkennt und sich selber sagt, hey, kannst stolz sein, weil das viel zu arg untergeht, glaube ich.
Ja, weil sonst wird irgendwann das Hasseln zu einem Fluch, ja. Und man kann irgendwie das, wofür man ja irgendwie geträumt hat, gar nicht so genießen und dann, ja kann das Blöde ausgehen. Du hattest gerade erwähnt, dass du tatsächlich in kurzer Zeit tatsächlich schon Ziele erreicht hast, die du gar nicht irgendwie geahnt hättest. Weißt du nochmal, was so das beste Rezept ist? Ich sag mal, wenn man jetzt am Anfang gar nicht so viel Budget hat, da ja auch irgendwie ein Netzwerk zu schaffen oder ich weiß nicht, Website, Social Media etc. oder aber auch Reichweite, wie man da am besten rankommt.
Ja, also ist natürlich gut, wenn man selber alles kann oder sich beibringen kann und es einfach selber immer alles machen kann, weil da spart man sich natürlich ganz viel Budget. Dann muss man halt viel mehr arbeiten und länger, aber letztendlich spart man sich ganz viel finanzielle Ressourcen. Mhm. Wenn man sie eh nicht hat, dann ist wahrscheinlich, bleibt es eh an dir hängen. Dann muss man es halt irgendwie sich selbst beibringen.
Aber, es geht,
heutzutage, ja, es geht easy. Ich wusste, ich habe auch noch nie eine Website gemacht. Dann habe ich sie halt einfach, habe ich mir halt YouTube-Videos angeguckt und dann irgendwie verglichen, welche Anbieter ist der userfreundlichste, welche Templates gefallen mir, gut, dann habe ich halt eine Website gebaut in 3 Tagen. Okay, es geht. Also du kannst alles dir beibringen heutzutage, glaube ich. Und dann ist natürlich cool, wenn du eh schon Freunde hast, die selbstständig sind oder die irgendwie im Bereich Grafik und Branding sind. Bei mir war halt auch das bisschen, ja, was heißt Glück, aber es war ganz gut, dass ich auch Kommunikationsmanagement studiert habe. Das heißt, ich wusste schon, was Unternehmenskommunikation irgendwie beeinträchtigt und was man da machen muss dafür und wie man überhaupt eine Marke kommuniziert und aufbaut und das Branding macht. Das konnte ich zum Glück ganz gut. Und dadurch, dass ich eh viel im Designbereich bin, habe ich dieses Auge für Design und Ästhetik einfach. Und das ist auch das Essentielle für meine Arbeit. Also ich würde auch sagen, dass ich jetzt nicht nach Floristik-Lehrbuch arbeite, überhaupt gar nicht 0,0. Ich würde mich auch niemals als Floristin bezeichnen, sondern eben als Floral Designer, was halt eine ganz andere Nummer ist. Ja, und auch eine andere Herangehensweise. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es schon gut ist, wenn man auch Freunde hat, die sich halt da vielleicht schon ein bisschen besser auskennen, die dir dann Tipps geben können zu, weiß ich nicht, Gründung, Gründungsformen, wo gibt es vielleicht Kredite, wenn man es braucht. Ich habe zwar viele Freunde um mich herum, die selbstständig sind, aber alle in anderen Bereichen. Deswegen hatte ich wenig Vergleich und habe einfach dann doch selber mir alles zusammengesucht. Also größter Tipp ist auf jeden Fall Recherche. Also es gibt ganz viele auch Online-Seminare und Kurse, zum Beispiel zur Gründungsexistenz, wenn man jetzt kein Startup gründet, das irgendwie krank skalieren soll und was weiß ich, wie viele Produkte im Jahr verkaufen soll. Und nachdem bei mir eine Existenzgründung vorlag, habe ich da einfach 2-mal den gleichen Kurs bei der IHK besucht, weil der geht 4 Stunden und ja, dann habe ich ihn halt 2-mal gemacht, bis ich irgendwann gecheckt habe, wie alles funktioniert. Ist auch okay. Es war ja eh Lockdown, wir konnten eh nichts machen. Dann saß ich halt da und habe Online-Seminare besucht und habe ganz viel gelesen und habe tatsächlich, gibt es ja auch viele so Netzwerkgruppen, so zum Beispiel auch so Female Founders Netzwerke, auch in Stuttgart tatsächlich, wo dann Online-Events abgehalten werden, wo unterschiedliche Gründerinnen dabei sind, die sich dann halt da austauschen können und man Fragen stellen kann. Dann gibt es auch so Gründungsberater tatsächlich, die kann man sich, die Erstsitzung ist immer kostenlos, dann habe ich halt irgendwie so bei 5 unterschiedlichen Beratungsunternehmen angefragt. Ja, klar, habe ich da mit 5 Leuten hingesetzt, jeweils 2 Stunden gelabert, danach wusste ich, was zu tun ist. Und dann habe ich aber gesagt, nee, sorry, ich komme jetzt doch nicht zu euch, weil diese natürlich, wenn man da die Gründung mit solchen Beratungsfirmen durchführt, ist natürlich unfassbar teuer. Und klar gibt es da auch vom Staat zum Beispiel irgendwelche Fördermittel, aber das gibt es dann nur, wenn du irgendwie was techy machst oder wenn du 1000 aber und ich bin halt ein Kreativer und die kriegen sowieso nichts. Deswegen war das auch ein bisschen schwierig dann mit den ganzen Fördermitteln und so. Aber da steckt einfach ganz viel Recherche drin und Einlesen und Einarbeiten und Austausch mit anderen. Und das war das, was mir geholfen hat. Und alles, was so ein bisschen digitaler war und Markenkommunikation betroffen hat, das konnte ich zum Glück selber machen.
Also ganz viel Eigeninitiative, Recherche, Unterhalten mit den verschiedensten Leuten.
Absolut, absolut.
Was würdest du sagen, ist deine Haupt, also wie erreichen dich deine Kunden am ehesten? Was ist so dein Hauptkanal? Was würdest du sagen?
Ah, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich wirklich B2C, also wenn ich mit einem direkten Endkunden, ob es jetzt eine Braut oder eine Privatperson, die einen Strauß haben will, ist, die gehen meistens über Instagram, wobei zum Beispiel Hochzeiten oder so auch viel über E-Mail gehen. Und dann aber Brands, also wirklich Marken, zum Beispiel Dr. Hauschka oder so, das lief natürlich alles über E-Mail direkt, also über meine Website. Also ich glaube, ein sehr guter Website oder Online-Auftritt ist extrem wichtig für die Erreichbarkeit. Und ein Instagram-Kanal in der heutigen Zeit, vor allem wenn man ein schönes visuelles Produkt hat, was bei Blumen ja der Fall ist, aber auch zum Beispiel bei Kosmetik oder so, dann ist ein sehr gut geplanter Instagram-Feed auch extrem wichtig, weil da sind halt auch die Leute, die Kreativen, die Art Director, vielleicht auch irgendwelche Kunden, die selber mal was von dir brauchen oder so. Also das ist schon, ich würde mal sagen, so 70% Instagram, 30% E-Mail.
Ah, okay.
Das sind so meine Kanäle. Ich benutze jetzt mittlerweile auch ein bisschen LinkedIn, aber auch da steckt halt eine Strategie dahinter. Also jeder Post ist geplant, jeder Hashtag ist geplant, die Fotos natürlich auch und dann aber auch der Schreibstil. Also auf Instagram schreibe ich ganz anders als auf LinkedIn. Es kommt immer drauf, also man muss immer hinterfragen, welche Zielgruppe will ich eigentlich erreichen, mit welcher Plattform. Und genau, deswegen war für mich einfach auch LinkedIn jetzt einfach ein interessanter neuer Punkt, den ich jetzt mal aufgenommen habe und ja, mal schauen, wie es läuft. Ich mache es auch noch nicht so lange, aber genauso wie bei Instagram muss man es halt komplett planen. Also ich mache es immer so 1 Monat im Voraus.
Und siehst du denn Social Media auch noch mehr Potenzial, auch um wirklich potenzielle Kunden zu kommen, sei es über LinkedIn oder Insta? Ich glaube, die Plattformen sind sehr, sehr unterschiedlich. Gell?
Komplett.
Ja, glaubst du, es ist sinnvoll, da wirklich ganz viel Zeit und es kostet echt viel Zeit, da auch die Zeit...
Das ist ein eigener Job. Ja. Also Content Creation ist eigentlich ein eigener Job. Vor allem, du musst ja nicht nur die ganzen Descriptions planen oder welcher Post kommt wann, sondern halt ja auch den Content produzieren. Und das ist ein eigener Job, einfach Content Creator so. Und aber für mich persönlich, und ich glaube auch, dass es einfach in unserer heutigen Zeit so ist, Kanäle wie Instagram sind so relevant, um Kunden zu gewinnen. Vor allem, wenn man im direkten B2C-Kontakt ist. Also wenn du ein Endprodukt hast, was wirklich an die Massen einfach verkauft werden kann, ist das, glaube ich, das Allerwichtigste. Und bei mir jetzt, weil ich ja eher eine Dienstleistung Dienstleistungen verkaufe, ist es auch wichtig, weil dieses Netzwerk an Art Directors, an Agenturen, an Werbeagenturen, an Videografen, Fotografen natürlich auch alle auf dieser Plattform Instagram sind, weil das ja wie ein Portfolio ist. Also du zeigst deine Arbeiten, du zeigst, mit wem du zusammengearbeitet hast, und dann fällt einem relativ schnell auf, dass immer die gleichen unter einer Decke stecken. Also immer die gleiche Agentur, immer der gleiche Art Director, immer der gleiche Fotograf, immer die gleichen Creatives. Das ist schon interessant und gleichzeitig aber auch sehr schwer, dann natürlich auch reinzukommen als Neuling, weil klar, die kennen ihre Leute, die arbeiten mit denen seit wahrscheinlich Jahren zusammen und sind halt happy. Und wenn dann jemand Neues kommt, wird es halt schwierig, da erstmal das Vertrauen zu gewinnen. Ja, also für mich persönlich war es auch das Allerschwierigste, Kunden zu bekommen. Also wirklich die Brands, also B2B-Kunden. Weil B2C-Kunden spricht sich schnell rum in der Stadt, in der man lebt und in der man das Studio hat und in der man viele Sachen macht, die einen präsent machen. Also auch vor allem so Guerilla-Marketing oder sonst irgendwas. Aber eine Brand, die einfach Auswahl wie Sand am Meer hat, wieso sollte die genau dich nehmen? Und das ist schon echt schwierig. Also es ist eine sehr große Herausforderung, die mich dann dazu gebracht hat, einfach ein sehr, sehr gutes Portfolio zu kreieren. Natürlich alles designt und schön aufbereitet und dann Kaltakquise gemacht, indem ich einfach mein Portfolio ganz frech, aber halt total nett, aber halt irgendwie auch frech einfach an Agenturen, an Creative Directors, an Art Director, an Art Buyer, alle, die irgendwie Werbung oder Sets zusammenstellen, einfach rausgeschickt, damit die wissen, dass es mich gibt. Und ja, dann kamen manchmal ein paar positive Reaktionen, manchmal gar keine, also ginge vielleicht ins Nirvana, wer weiß.
Ja.
Aber die Kaltakquise war für mich schwierig, auch persönlich, weil ich fühle mich dann halt immer so richtig dreist, so, boah, jetzt komme ich dem zu nahe und ich nerv den jetzt mit meinem Zeug. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was wir Frauen vor allem haben. So
ja.
Uns selbst und unsere Wertigkeit und unser Können ein bisschen runterzureden, aber scheiß drauf, nein, überhaupt null. Die sind voll froh, wenn die so eine E-Mail kriegen und einen neuen Dienstleister kennenlernen, weil die müssen dem Kunden ja auch mal was Neues bieten.
Ja.
Deswegen habe ich auf jeden Fall in der Phase gemerkt, dass man eben nicht das Gefühl von Dreistigkeit haben sollte, sondern eben lernen muss, es ist ganz arg wichtig, aktiv und aus Eigeninitiative auf die Leute zuzugehen, die für dich relevant sind, weil die warten nicht und so, die sitzen nicht da und suchen nach dir, außer du bist halt, was weiß ich wer. Das sind wir ja noch lange oder bin ich noch lange nicht, deswegen muss man schon eigeninitiativ und vor allem super aktiv auf potenzielle Kunden zugehen.
Einfach frech sein, rausgehen, ja.
Ja. Also frech im Sinne von mutig sein, dass man es macht, aber trotzdem natürlich sehr, sehr höflich und nett und so und irgendwie cool, weil wer weiß, wie viele E-Mails die kriegen und von Dienstleistern, die alle was von denen wollen. Deswegen muss man schon irgendwie gucken, dass das Portfolio halt super aussagekräftig ist und auch sympathisch, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
So.
Ja.
Und so habe ich zumindest begonnen. Aber auf die Kaltakquise aktiv kam jetzt irgendwie noch kein wirklicher Job darauf hin. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, das dauert. Weil erstmal müssen die dich aufnehmen. Dann müssen sie dich gut finden. Dann müssen sie dich bei einem potenziell passenden Projekt vorschlagen. Dann muss der Kunde dich wollen. Dann muss dein Konzept irgendwie auch gut ankommen. Und das sind so viele Schritte dazwischen, bis man letztendlich diesen Job bekommt. Also man muss da schon sehr, sehr geduldig sein. Geduldig und einfach immer weiter pushen selber.
Immer weitermachen. Valentina, abschließende Frage, weil wir schon die Zeit ganz schön hier ausgereizt haben.
Ja.
Jetzt hat ja jeder so, der tatsächlich mal so in das Wasser des Unternehmers, Selbstständigen, wie auch immer, gesprungen ist, zurückblickend vielleicht auch Dinge, wo er sagt, boah, da habe ich echt viel gelernt oder boah, das hätte mir erspart bleiben können. Was waren denn so deine größten Challenges, sowohl positiv als auch negativ? Kannst du das nochmal? Viele Reflexionsfragen, aber das sind am Ende die Interessenten.
Ja, total. Also es war wirklich von Anfang an einfach super schwer. Es war echt super schwer, weil man einfach von nichts eine Ahnung hatte. Also ich wusste nicht, welche Unternehmensform will ich. Ich wusste nicht, wie viel Geld kann ich überhaupt damit machen? Wie viel Geld brauche ich? Also schon allein einen Businessplan zu schreiben, ist eine extreme Herausforderung, weil es einfach Annahmen sind, die einfach irgendwo an den Haaren herbeigezogen sind. Und ich finde es irgendwie immer blöd, wenn man sich was ausdenken muss. So, das ist, weiß nicht, ich bin halt so ein Macher irgendwie. Und da finde ich es dann schwierig, so Annahmen immer zu treffen. Und auch so, was so Fördermittel angeht zum Beispiel, da habe ich so meine ersten richtigen Rückschläge auch erlebt, weil man sich so den Arsch aufreißt, um alles so zu machen, dass es irgendwie dokumentenmäßig schon allein passt, weil du brauchst so viele Dokumente, um überhaupt mal ein Fördermittel zu beantragen zu können. Und wenn du dir dann halt wirklich jede Minute deines Lebens da reinsteckst und dann einfach nichts dabei rumkommt, dann ist man natürlich schon extrem niedergeschlagen. Aber solche Niederschläge sind schon auch super wichtig, weil dadurch habe ich überhaupt erstmal meine eigenen Zahlen kennengelernt. Was muss ich überhaupt generieren? Was gebe ich überhaupt aus und so weiter? Also hätte ich wahrscheinlich auch nie so schwarz auf weiß geschrieben, weil ich hätte jetzt keinen Businessplan gemacht wahrscheinlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sondern ich hätte halt einfach mein Business gemacht. So. Nee, aber ich würde schon sagen, dass aus jedem Rückschlag super viel mitnimmt und man muss auf jeden Fall so ein bisschen eine Art und Weise entwickeln, wie man solche Rückschläge verdaut, dass man die halt nicht so krass negativ sieht, sondern schon eher so als Lesson learned sozusagen und dann halt für den nächsten Schritt dann was Neues mitnimmt. Aber ansonsten, was ich halt mega, mega krass fand, auch so in den Anfangsmonaten, dass egal mit wem ich gesprochen habe, von jedem kam Zuspruch so, ja, mach das, geile Idee, auf jeden Fall, das wird was und probier es aus und so weiter. Also meine Idee kam halt gut an. Vielleicht auch was Neues war, was anderes war, was man nicht so oft halt gesehen oder gekannt hat. Und je mehr ich das ausgeführt habe und je öfter ich Portfolio-Projekte gemacht habe, je öfter ich Sets wirklich designt habe, auch mit Freunden oder so, einfach um ein Portfolio zu kreieren, desto mehr Zuspruch kam. Also es ist halt auch sowas, was schön anzuschauen ist und man generiert halt sehr große Freude mit Blumen bei anderen Menschen, ob es jetzt ein Blumenstrauß ist oder eine designte Werbung oder irgendwie ein schönes Event oder eine Marketingaktion irgendwo in der Stadt oder so. Es erzeugt immer Emotionen und es ist auch genau das, was mich dann so satisfied, einfach so die Gesichter zu sehen und dann zu sehen, oh, oder gesagt zu bekommen, dass man was gut macht, dass es schön ist und dass es einen halt einfach erfreut. Das gibt mir total viel. Und deswegen ist es, glaube ich, auch okay, wenn man einen harten Anfang hat und vielleicht auch finanziell gesehen der Anfang sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber man darf halt nicht aufhören, sondern man muss halt einfach weitermachen. Und wenn man es selber nicht mehr stemmen kann, dann gibt es Kredite oder einen Investor oder je nachdem, wie deine Vision halt ist. Man kann sich immer an Fremdkapital wenden. Und bevor ich aufgeben würde, würde ich das auf jeden Fall erstmal machen. Also ich würde niemals einfach hinschmeißen, sondern gucken, wo dann halt Kohle herkommt fürs Unternehmen.
Ja, und letztlich ist es ja oft so, wenn man tatsächlich was ganz Großes im Blick hat und das nicht loslassen möchte, dann öffnen sich auch Türen, ja, und man irgendwie einen Schritt, der noch so klein ist, einfach mal geht und es versucht. Ich meine, klar, wenn man dann irgendwie an Existenznot leidet oder sowas, da muss man dann gucken, vielleicht macht man es irgendwie dann Hälfte, Hälfte, ja, dass man irgendwie noch in einem anderen Job ist und parallel was aufbaut, das stimmt schon. Was mir aber noch wichtig ist, und das ist wichtig, dass wir das erwähnen, du machst ja nicht nur tolle Kampagnen mit deinen Blumen, sondern hast tatsächlich auch, glaube ich, zu wissen, einen Online-Shop, ja, Valentina, bietest dort auch hin und wieder mal Kränze an. Ich habe da mal schon was gesehen und habe erst kürzlich gedacht, oh, das ist so schön, das müsste ich mal bestellen. Ja. Machst du selber?
Ja, genau. Also ich mache immer alles selber. Also jedes Produkt, das irgendwie von mir kommt, ist immer Handarbeit von mir persönlich. Ja, es kommt immer so ein bisschen auf diese Sorte drauf an. Weihnachten gibt es natürlich Kränze, Adventskränze, die man bestellen kann, ab und an. Jetzt zum Beispiel gibt es gerade Olivenkränze, einfach für diesen mediterranen Flair, der ja auch Studio de Pasquale irgendwie ausmacht, weil ich bin ja halb Italienerin und eigentlich, das ist auch der Name meiner Familie, also ist mein italienischer Nachname tatsächlich. Daher kommt auch dieses de Pasquale. Und alles, was ich mache, versuche ich schon immer so ein bisschen mit diesem italienischen Lebensgefühl, mit diesem laissez-faire, ist ja französisch eigentlich, aber dann sage ich halt deutsche Miete, also einfach mit diesem, es ist ein schöner Flow und es soll auch irgendwie ästhetisch sein, es soll immer emotional sein, es soll immer Emotionen kreieren beim Endkunden. Das zieht sich bei mir durch jedes Produkt durch. Also ich mache eben auch manchmal Workshops, die gebe ich, da kann man es dann in der Corona-Zeit natürlich online, aber normalerweise eigentlich persönlich mit so einer Gruppe mit 15 Leuten oder man kann mich da auch für buchen, für private Gruppen sozusagen. Also es gibt unterschiedliche Sachen eben, die so auch in dem Sektor B2C, also direkt beim Endverbraucher, sag ich jetzt mal, ankommen. Also von einem individuell designten Blumenstrauß über Kränze, über Floral Hoops, über Workshops. Da ist viel dabei, was man auch irgendwie zusammen machen kann.
Heißt aber, das kann man bei dir im Onlineshop kaufen oder muss man dich da per E-Mail anschreiben? Wenn es jetzt mal
am besten immer per Mail, weil ich keinen wirklichen Online-Shop habe. Das ist zwar auf der Website integriert, aber man kann bei mir nichts kaufen. Das ist tatsächlich, hat es einen Grund, weil ich das ja eigentlich nicht so dieses Hauptstandbein ist. Sonst würde ich es wahrscheinlich als Einzelperson gar nicht mehr schaffen. Aber auch, weil, wenn man dann eine Website nämlich baut, muss man sich entscheiden, mache ich einen Shop, mache ich nur eine Website, mache ich beides zusammen. Das sind unterschiedliche Bausteine, die man halt auch monetär natürlich finanzieren muss. Und für mich war es am Anfang einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal meine Website und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Online-Shop brauche. Und deswegen habe ich von Anfang an eben keinen integriert. Könnte man natürlich machen im Nachgang, aber ist eigentlich, ich verkaufe ja kein wirkliches, massenhaftes Endprodukt, sondern alles, was wir machen, ist immer komplett individuell. Deswegen kann man eigentlich auch gar nicht so wirklich shoppen so online, sondern es ist halt immer nach Absprache, also nach Kundenaufträgen sozusagen, also nur Auftragsarbeit. Und genau, deswegen einfach immer E-Mails schreiben und bin auch sowieso immer ich, die dann antwortet, weil es gibt niemanden
anders. Sehr schön.
Also egal, auf Instagram, LinkedIn oder E-Mail, es bin immer ich dahinter.
Gut zu wissen. Ja. Sehr cool. Dann ganz, ganz lieben Dank für den tollen Austausch Freitagnachmittag. Ja, es ist echt Miete draußen. Jetzt noch irgendwie ein kühles Glas Wein und Dachterrasse. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns tatsächlich demnächst mal sehen. Wir sind ja hier.
Voll gerne.
Genau.